Jetzt ist mir danach, dass man Predigt ausfallen lässt. Nach dem Lied, also. Ja, auch von mir aus einen schönen guten Morgen, wenn es auch ein bisschen später ist. Ab nächste Woche ist es bälder. Oder was weiß ich, ja. Ja, ich komme also mit dem heutigen Predigttext. Richie hat schon gesagt, Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leucht und dein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Geschwister, der kleine Gustav begleitet seine Oma zur Beichte. Da merkt ihr schon, es geht um katholische Beichte. Sie betreten die Kirche. Na, jetzt betret schon mal. Jetzt. Die Oma bekreuzigt sich, dann setzen sie sich in gewissem Abstand zum Beichtstuhl in eine Bank. Nach einer Weile bewegt sich der Vorhang im Beichtstuhl. Komm schon. Oh, das Kasperle! Sowas kann passieren, wenn einem etwas Neues, Unbekanntes begegnet. Wir versuchen es in unser Denksystem einzuordnen. Wie können wir es oder sollen wir damit umgehen? Was ist angemessen? Löst es etwas in uns aus oder können wir es einfach ignorieren und weitergehen? Verstehen wir überhaupt, um was es geht? Kasperle? Mit wenigen Worten baut Paulus ein ganzes Gedankengebäude auf. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Paulus zeigt auf, in welch riesigem Zusammenhang der Tod Jesu steht. Nein, Jesus ist nicht einfach ein besonderer Mensch mit guten Ideen, der letztlich gescheitert ist. Er ist auch nicht bloß ein Vorbild für einen bestimmten Lebensstil, wie wir Menschen es besser machen könnten. Jesus ist auch kein Opfer von Machtinteressen und Intrigen. Jesus geht den Weg, den sein Vater vorgezeichnet hat. Und er wird dadurch zum Lebensretter. Er geht den einzigen Weg, um den Tod zu überwinden und der Hölle die Macht zu entreißen. Mir geht so gerade durch den Kopf, gerade bei Corona ist es überdeutlich geworden. Man wollte vor dem Tod, man wollte Leben retten, das hat auch unser Herr Landesvater gesagt. Wir retten Leben. Nein, wir verlängern Leben mit der Corona-Spritze vielleicht. Aber der Tod kommt. bei Jesus das Ende des Todes. Er ist gekommen, um dem Tod und der Hölle die Macht zu entreißen und hat es vollbracht. Ich für meinen Teil denke bei den Herausforderungen unserer Tage, bei dem, was alles auf uns einstürmt, tut es einfach gut, sich Zeit zu nehmen und auf Gottes Wort zu hören und es zu Herzen gehen zu lassen. Es tut gut, sich die wahren Zusammenhänge klarzumachen, sich daran erinnern zu lassen. Und es ist wirklich wichtig für uns, denn das geht manchmal unter. Jesus nachfolgen ist ein totaler Umbruch. Das ist nicht so das Sahnehäubchen drauf, die Nachfolge auf unser Leben. Es ist ein völlig neues Leben. Diesen Umbruch können wir jetzt nur ein Stück weit begreifen. Er übersteigt unser Vorstellungsvermögen himmelweit. In Abwandlung von jemand Bekanntem sag ich Jesus zuerst. Darauf allein kommt es an. Jesus zuerst, das gilt für mein Leben und für das Leben eines jeden Menschen. Schauen wir zuerst einmal an, warum Jesus an erster Stelle steht. Gott hat ihn über die Maßen hoch erhoben. In seinem Namen wird sich ausnahmslos jedes Knie beugen, wird jeder seine Herrschaft anerkennen müssen. Zur Ehre Gottes. Jesus, der absolute, uneingeschränkte Herr und Herrscher über alles, was im Himmel, auf Erden und unter der Erde ist. Das ist das Finale der Weltgeschichte. Die Machthaber dieser unserer Welt, die sich so großmächtig gebärden, die vorgeben, die Menschheit müsste sich ihrem Willen unterwerfen, auch sie werden Jesus als absoluten Herrn anerkennen müssen. Die, die Gewalt ausüben, die die Gerechtigkeit mit Füßen treten, die ganze Völker unterdrücken und ausbeuten, ja, die Menschenmassen in den Tod schicken. Sie werden ihre Knie beugen müssen vor dem einen Herrn Jesus Christus, dem absoluten Herrn, den Sieger über alle Mächte in der Welt und im Universum, ja selbst in Himmel und Hölle. Und das Größte für uns dabei ist, wir dürfen zu ihm gehören. Er ruft uns in seine Nachfolge. Er ruft uns, unser Leben ihm zu unterstellen, in seine Gemeinde einzutreten, kurz gesagt, mit ihm zu leben. Das bringt uns das Leben, Jesus zuerst. Das ist das Ziel der Schöpfung, ein Herrscher über alles. Gerade auch bei dem, was in den letzten Wochen und Monaten in unserem Land so geschieht, geht mir ein Aspekt immer wieder nach. Ein Aspekt, der mich eigentlich schon seit meiner Jugendzeit begleitet. Ihr kennt alle den Spruch, Demokratie, es gibt keine gute Staatsform, aber die Demokratie sei immer noch die beste von den schlechten. Was steckt eigentlich in dem Wort Demokratie drin? Das Volk herrscht. Und da irgendwann ist mir die Frage gekommen, was ist eigentlich, wenn das Volk gottlos wird? Wünsche ich mir eine Herrschaft von Gottlosen durch gottlose Menschen? Wünscht ihr euch eine Regierung, die gottlos ist? Das ist für mich der große Haken, das große Fragezeichen, wenn Demokratie so hochgelobt wird und wenn man in der Zeitung zum Beispiel die Klage liest, dass die Zahl der demokratischen Staaten geringer geworden ist und der Autokraten zugenommen hat. Tja. In unserem Land werden Gottes Gebote mit Füßen getreten, zunehmend. Und das ist eine ganz lange Kette. Für mich hat es angefangen mit dem Scheidungsgesetz, dass man Ehe den Wert regelrecht verloren hat heutzutage, was es bedeutet, eine Partnerschaft auf Lebenszeit, dass man nicht gleich beim ersten Problem davorläuft. Gell, Herr Fehr, das ist manchmal schon ein schöner Kampf. Aber den Vorteil haben wir als Kinder Gottes zu wissen, die beiden werden eins sein. Das ist eine Einheit, die es sonst nicht gibt. Und Gott vergleicht seine Einheit mit uns, mit der Ehe. Bloß als ein Beispiel. Ja, ich schweife ab. Im Idealfall mag Demokratie die beste aller möglichen Staatsformen sein. Wir haben es aber jetzt schon im Vorfeld von Richie auch gehört. An Palmsonntag schon zeigte sich, wie fragwürdig Demokratie ist. Der Jubel, mit dem das Volk den Heiland empfing, den Messias, und 5 Tage später kreuzige ihn. Dasselbe Volk. Und so gelingt es auch in unseren Tagen, Verführern die Mehrheit hinter sich zu scharren und Unheil über die Menschen zu bringen. Auch die Demokratie hat ihre Schwachstellen. Habe vergessen zu drücken. Der zweite Punkt, Gottes Reich, Herrschaft ist anders. Reich und Herrschaft deswegen, weil das griechische Wort dafür nur ein griechisches Wort gibt, Basileia. Also Reich ist gleichzeitig Herrschaft und umgekehrt. Gottes Reich und Herrschaft ist anders als die Reiche unserer Welt. Das geht nicht zusammen, muss ich sagen. Für mich also ist es ein Unding. Und das zeigt sich schon rein äußerlich. Wo sind die Staatsgrenzen von Gottes Reich? Gell? Es gibt keine Nation, keine Grenze, kein Visum, kein Pass, nix.
Keine Grenze.
Ja.
Da könnt ihr gerade ohne Probleme rumfahren.
Es gibt auch keine Öffnungszeiten.
Ja. Also Gottes Reich und Menschenreich ist unvereinbar wie Feuer und Wasser. Gottes Reich ist nämlich auch weltumspannend. Und ich lese gerade ein Buch über Kirchengeschichte und das ist einfach für mich interessant und spannend, dass Staaten gar nicht an das Reich Gottes heranreichen können. Beziehungsweise, dass die Idee des Reiches Gottes dazu beiträgt, dass man tolerant ist gegeneinander. Und die Menschenrechte beruhen auf der Idee des Reiches Gottes, auch wenn es die Aufklärung versucht zu verneinen. Gottes Herrschaft beruht auf einer Herzensbeziehung. Und das schafft man durch kein Gesetz. Jesus macht mich zu einem Kind in einer ganz großen Familie. Und jeden, der sich der seiner Einladung, der Jesu Einladung folgt, der himmlische Vater sieht nicht die Person an. Er macht keine Unterschiede. Die Beziehung zu Gott beruht auf einer völlig freien Entscheidung. Und das gibt es in keinem Staat, dass alle sich frei für die Regierung entscheiden. Das kann man nicht mit Gewalt oder mit Gesetzen erreichen. Und darum steht der Weg zu Gottes Herrschaft im Gegensatz zu den Wegen dieser Welt. Und das bezeugt uns der erste Teil im Hymnus. Der Weg zur Herrschaft ist ein ganz erstaunlicher Weg. Es ist ein Weg, den, denke ich, von uns keiner freiwillig wählen würde. Aber er ist vor allem eins. Er ist der Weg der Liebe. Was will Gott damit sagen? Jesus, so kann man es auch übersetzen, entleerte sich. Er legte seine göttlichen Möglichkeiten ab. Er wurde ein Mensch, aber einer, der ganz unter Gottes Willen steht. Er unterschied sich nur in einem Punkt von allen anderen Menschen. Er lebte völlig, vollkommen von seinem himmlischen Vater her. Er lebte davon, was der Vater im Himmel ihm gab. Und was er war, empfing er von Gott. Nicht eigene Schöpfung. Und er beugte sich bis in die tiefste Tiefe hinab, bis ins Totenreich. Er legte sein Leben vollkommen in seines Vaters Hand. Und das alles aus Liebe zu seinem Vater und zu uns. Zwei Schlagworte, die Jesu Weg prägen. Gehorsam und Demut. Zwei Grundsätze. Jesus tat, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er ertrug die Schmerzen. Er erlitt Schmach. Ja, bis dahin, dass er von seinem Vater geschieden wurde. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, das ist ganz zentral, dass Jesus selbst die Scheidung von Gott durchleben musste. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er blieb demütig, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er blieb unter dem, was der Vater ihn auferlegt hatte. Das ist gelinde gesagt der Hammer. In Gehorsam und Demut führt der Weg zur Herrlichkeit. Er liegt darin, dass Jesus alles abgelegt hat, was ihm wichtig war, und dass er alles von seinem himmlischen Vater erwartete, um uns zu retten. Gab es nur diesen einen Weg, einzig und allein diesen Weg, dass Jesus sich opferte für uns. Und seine Liebe brach die Macht des Todes und der Sünde. Und da sind wir an dem Punkt des totalen Umbruchs. Ich kann ein neues Leben beginnen, frei von Sünde. Beginnen. Man müsste halt fleißig dran lernen. Der dritte Punkt. Jesu Grundsatz auch für uns. Ich weiß nicht, ob es euch noch in Erinnerung ist, wie der Predigttext angefangen hat. Da ist ein Satz, der uns persönlich angeht. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Gehorsam und Demut sind die Grundsätze unseres neuen Lebens. Warum war Jesus gehorsam bis zum Tod am Kreuz? Klar, die Vergebung der Sünden, die Erlösung von der Macht des Bösen, die Hoffnung auf Auferstehung und ein ewiges Leben. Das wissen wir alles. Aber es ist nicht alles. Paulus schreibt den Philippern: Habt unter euch die Denkweise Christi. Will sagen, Gehorsam und Demut zur Grundlage unseres Denkens zu machen. In Jesus sehen wir es, und Gott will uns durch den Heiligen Geist Jesus immer ähnlicher machen. Unser Text ist Teil der Ermahnung an die Philipper. Also nicht nur einfach ein Hymnus, den Paulus irgendwo aufgeschnappt hat, wenn man so sagen will, sondern es gehört zu seiner Ermahnung, die Erinnerung an das, was Jesus getan hat. In der Gemeinde gab es Streitereien, da war Unfrieden. Gestern Abend habe ich auch Unfrieden erleben müssen. Du bist gemein. Ich habe ja von der Gemeinde geredet. Jedenfalls den Philippern fehlte die Gesinnung Jesu, Gehorsam und Demut. Und so konnte Streit aufkommen. Auf Gott hören und sein Wort befolgen. Das haben wir praktisch jeden Tag neu einzuüben. Ich mag Joyce Meyer, der eine oder die andere von euch vielleicht auch. Sie hat manchmal ganz, einprägsame Aussagen. Und gerade diese Woche ist mir eine begegnet. Gott möchte, dass wir an den Punkt kommen, an dem wir im Grunde nichts anderes wollen außer ihn. Gott möchte, dass wir an den Punkt kommen, an dem wir im Grunde nichts anderes wollen außer ihn. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich erschreckend viel anderes auch noch will. Dass mir doch sehr viel wichtig ist, wichtiger fast wie mein Glaube. Wo es mir schwerfallen würde, es aufzugeben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Sind wir noch dran? Und so ein bisschen zum Abschluss, es sollte nicht so zugehen, wie es anscheinend in einer Gemeinde passiert ist. Ein Obdachloser wollte den Gottesdienst besuchen in der Kirche. Und es war eine sehr freundliche Kirche, wenn man so will. Da gab es ein Begrüßungskomitee. Oder soll man sagen, ein Kontrollkomitee. Sie bedeuteten dem Obdachlosen, dass das nicht sein Platz wäre da in der Kirche. Er musste wieder raus. Und draußen begegnete er einem anderen. Hätten sie die auch rausgeschmissen? Ja. Sag mal, wer bist denn du? Der Heilige Geist. Darf ich es mir und euch als Hausaufgabe mitgeben, besonders jetzt in der Karwoche, aber auch darüber hinaus, dass wir uns bewusst Zeit nehmen und auf Gott hören, Jesus zuerst. Dass wir hören, was er von uns möchte und wo er möchte, dass wir drunter bleiben. Wobei, ich weiß, wir deutschen Christen sind eher geneigt zum Drunterbleiben als sich zu ändern. Oder ja, eine deutsche Christin ist mal in China gereist, hat die Untergrundkirchen dort besucht und hat gestaunt, wie viel Wunder dort geschehen, vor allem Heilungswunder. Und bekam dann als Antwort, ja, ihr Deutschen seid zu schnell bereit zu leiden. Aber trotzdem, drüber sich zeigen lassen von Gott, was ist jetzt dran? Wo ist es nötig, dass Jesus bewusst die erste Stelle einnimmt? Das ist der Weg zur Herrlichkeit. Amen. Der erste Schritt,